Talk Inside. Unboxing.
Herzlich willkommen bei Unboxing. Anders. Entschuldigung.
Mach nochmal, ist gut.
Wie?
Herzlich willkommen bei Unboxing.
Jetzt habe ich bei an. Na gut, das fängt ja super an heute Morgen. Hier sind
Chris.
Und Chris. Heute zu Gast bei uns Thomas Wunderlich. Lockerer Start. Thomas, guten Morgen. Schön, dass du bei uns bist.
Guten Morgen auch, ja. Danke für die
Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du hast deinen Bachelor im BWL gemacht, bist Mitgründer von Klario, also klar.io. Ach, du hast deinen Bachelor noch gar nicht?
Nee. Aber fast.
Ich dachte, du hast ihn schon.
Nee, ich brauche noch ein, zwei Semesterchen.
Hättest du ja gesagt, du hast ihn schon.
Ja. Stimmt eigentlich.
Das ist eigentlich noch cooler, weil ich meine, Gründer von Klario und Mitgründer von GoodGrade, das heißt schon bei zwei Unternehmen drin und hat sein Studium noch nicht mal fertig. Das ist ein Brain heute.
Das lieben wir.
Das ist ein Brain, genau. Oder er hat einfach zu spät angefangen.
Oder so.
Das weiß man jetzt nicht, ja.
Und du bist, das muss man auch dazu erwähnen, leidenschaftlicher Klippenspringer. Hast hier auch bei TikTok schon über 2 Millionen Follower und inzwischen Gott sei Dank auch einen blauen Haken, wie wir wissen.
Ja.
Also viel schon gemacht, worüber wir heute quatschen können. Deswegen steigen wir mal gleich ein. Von welcher Klippe kommst du gerade?
Ja, letztes Wochenende war ich das letzte Mal unterwegs.
Ja?
Am Samstag war das. Im Allgäu war ich da. In den Buchenegger Wasserfällen.
Man muss das mal kurz beschreiben für die Zuhörer. Das ist jetzt nicht einfach hier so eine Gumpe wie bei mir, wo ich so in 2,5 Metern Höhe stehe höchstens und mal einen schönen, ja, ich kriege vielleicht manchmal noch ein Hechtchen bei 1 Meter, aber mehr nicht mehr, sondern es sind wirklich, wie viele Meter?
Das waren jetzt bis zu 25 Meter.
Ich habe in der Uni damals, als ich Sport studiert habe, musste ich vom Zehner springen im Olympiabad. Dann hatten wir so mussten auch springen üben, also Einser und Dreier. So. Vom Zehner habe ich mir gedacht, so, muss ja nicht sein, ne? Und ich musste auch nur, Gott sei Dank, eine Kerze machen und das war bestanden.
Ah.
Du erzählst das von 25.
Also ich habe da auch ganz, ganz großen Respekt vor. Ich bin
ja,
richtiger
du
Schisser.
Springst halt nur von 0,5 Metern.
Ich springe vielleicht die 2 Treppen, die wir im Büro haben, runter, aber das war's. Nee, und es ist ja mehr wie Klippenspringen, muss man auch dazu sagen. Du machst ja da vom Autodach und lauter crazy Sachen. Also es ist schon echt beeindruckend. Deshalb darf man das gar nicht so klein machen. Und auch die 2 Millionen TikTok-Follower, das hat schon was. Und kommt es auch daher, dass du vielleicht so schnell umsetzt in deinem Berufsalltag, also mit 2 Unternehmen, dass du da einfach auch ähnlich schnell unterwegs bist? Oder wo lernt man das? Lernt man das beim Klippenspringen?
Ja, also bei mir generell, also so wie ich an Sachen rangehe, ist schon, dass ich ja lieber was mache, anstatt da groß drüber nachzudenken. Also natürlich muss man nachdenken, aber ich glaube, machen und ausprobieren ist bei mir wichtiger als stundenlang 15 Leuten über irgendwas nachzudenken. Und genau.
Ja. Aber wie macht man das beim Klippenspringen? Das heißt, du hast dich auch von Höhe zu Höhe rangetastet, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also bei mir ist die Höhe jetzt nicht so das Problem. Also ich habe schon Höhenangst, jetzt nicht so extrem vielleicht wie
Schön,
ihr.
Schön, dass du es sagst, ja.
Wir haben auch keine Angst. Respekt.
Respekt, stimmt, das klingt immer besser. Nee, aber bei mir ist die Höhe nicht so das Problem. Also ich sehe das eher so als Zeit in der Luft, die ich halt habe, um da irgendwas zu machen. Und das sollte man sich natürlich genau überlegen, dass man da dann nicht auf dem Wasser falsch aufkommt, weil so ab 10 Meter wird es dann schon gefährlich.
Das heißt, du denkst gar nicht mehr über die Höhe an sich nach, sondern die Zeit, die du hast. Das heißt, umso höher, umso besser, weil du mehr Zeit hast.
So ungefähr könnte man das sagen, ja.
Wir hatten ja hier auch mal einen Sven Kühnle, den Freeskier. Es ist ja schon vergleichbar auch, wo du sagst, hey, wow, da muss man schon auch entweder verrückt sein.
Auf jeden Fall.
Oder auch ab und zu gestört, hat man das Gefühl. Aber wenn man mit euch auch dann so spricht, mit Extremsportlern, das darf man nicht erschätzen, da steckt ja unfassbar viel Planung dahinter. Ist es bei dir genauso?
Also, ja, also das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Also wie viel Zeit ich schon auf Google Maps allein verbringe, um irgendwelche Klippen auswendig zu machen. Dann fährt man es erstmal hin, 50% der Fälle ist die dann überhaupt nicht springbar, weil irgendwie das Wasser nicht zu tief ist oder sonst was oder der Absprung schlecht ist. Und also ich würde schon sagen, dass 50% der Zeit wirklich in die Vorbereitung gehen. Und natürlich fängt man auch erst das Schwimmbad an. Mhm. Beim Einser, beim Dreier übt die Basics, sage ich mal, und baut sich so seine Tricks halt zusammen. Und wenn du dann auf 25 stehst, dann versuchst du halt die einzelnen Komponenten eben zusammenzubauen zu einem ganzen Sprung.
Was für eine Tiefe brauchst du da, wenn du 25 Meter springst? Wie misst du dann aus, ob das wassertief genug ist?
Ja,
also das geht immer ein bisschen Pi mal Daumen. natürlich, also das ist ganz interessant eigentlich. Also ich bin jetzt kein Physiker, aber ich habe mal gelesen, dass es eigentlich egal ist, von welcher Höhe man springt.
Mhm.
Und dass es sogar manchmal so ist, dass je höher man springt, desto weniger tief taucht man ein, weil irgendwie der Aufprall so viel schon abbremst. Und also mehr als 4,5 Meter oder 5 ist fast gar nicht möglich. Das heißt, das reicht auf jeden Fall. Ich meine, wenn man richtig gerade reinkommt, dann kann es vielleicht mal sein, dass man 5 Meter oder 6 Meter runterkommt, aber dann ist man schon so langsam, dass eh nichts mehr passiert. Mhm. Aber so mehr als 4 sollten es schon sein.
Ja, aber lass uns da nochmal draufbleiben, weil ich stelle mir das schon auch ja, richtig gefährlich vor. Wie würdest du es beschreiben in Prozentzahl, wenn du jetzt so einen Sprung machst? Wie viel davon ist unberechenbar und wie viel kannst du überhaupt planen? Und gab es auch schon Situationen, wo du sagst, so wow, da habe ich mich mal verplant?
Gab es
tatsächlich. Also gab es das nicht, ja, war
das
eindeutig?
Gab es auf jeden Fall schon. Zu sagen, nicht so häufig, weil bei mir ist es so, ich bin eher ein, also klingt jetzt blöd, aber ich bin eher der vorsichtige Springer. Ich überlege mir ganz genau, was ich mache und was nicht. Ich meine, da geht es immer um Risiko. Und wenn man das halt versucht zu minimieren, einmal durch Tiefe checken, einmal durch Absprung checken, irgendwas rutscht, hat bei uns immer mindestens eine Person im Wasser, falls irgendwas schief geht. Ich meine, das ist ja die große Gefahr, dass man halt einfach sinkt, wenn man zum Beispiel Knockout geht und dann, das ist ja eigentlich das Gefährlichste, dass man halt nicht mehr selbst schwimmen kann. Mhm. Deswegen ist bei uns auch immer einer im Wasser, der halt zur Not dann helfen kann. Aber ja, man übt halt die Tricks im Schwimmbad, wie ich es vorhin gesagt habe. Und wenn sich dann doch irgendwie was anders anfühlt mitten in der Luft, dann kann es halt schon mal sein, dass man da irgendwas anpassen muss. Aber da kommt dann auch die Erfahrung mit rein. Da muss man ein bisschen Vertrauen in sich selbst haben. Zum Beispiel habe ich einmal von 27,5 Meter waren das von der Brücke, ein Dreifach Castaway nennt sich das, da stützt man sich am Geländer auf und macht dann dreifach Rückwärtshalte sozusagen. Und da war ich am Absprung viel zu langsam und wollte den eigentlich komplett offen machen, also im Hohlkreuz sozusagen, nicht zusammen, klein gemacht, gekugelt. Mhm. Und dann musste ich den aber komplett zusammen machen. Das hat sich natürlich komplett anders angefühlt. Und wenn man dann mitten in der Luft bei von 27 dann plötzlich merkt, das geht so nicht, wie man sich das ausgedacht hat, dann muss man da halt schnell reagieren, weil man hat nur 3 Sekunden, bis man aufkommt und 20 ist da schnell vorbei.
Aber bist du schon mal richtig falsch aufgekommen?
Das war ganz am Anfang beim Klippenspringen von 15 Meter waren das, da habe ich gerade erst so richtig angefangen eigentlich. Da war ich auch noch ein bisschen vielleicht
naiv,
noch nicht so erfahren, halt man denkt, man kann es und probiert es halt einfach mal schauen, ob irgendwas schief geht. Da hatte ich meinen ersten Dreifachsalto versucht von 15 Meter, dreifach vorwärts mit einer halben im letzten, also halbe Schraube im letzten. Und da habe ich mich auch total verschätzt, also ich habe keine Orientierung mehr gehabt, das ist wirklich das Wichtigste, dass man immer weiß, wo man ist in der Luft. Dann bin ich komplett auf den Rücken geknallt. Hatte Neoprenanzug zum Glück an und war nicht bewusstlos, aber das hat man schon gespürt.
Die nächsten Tage.
Ja, also keine Luft gekriegt und zum Glück war jemand im Wasser, der mir halt ein bisschen geholfen hat und ging dann nach ein paar Stunden schon wieder.
Ja, ich weiß noch, bei unserem Turmspringen, einen Kommilitonen, der ist auch komplett auf den Rücken aufgekommen und der hat keine Luft mehr bekommen. Also wirklich um Luft gerangen und wir mussten alle gleich rein, haben ihn dann rausgezogen. Dann hatte ich noch weniger Lust zu springen.
Ja, also man muss schon sagen, es kann viel passieren, aber man kann auch viel verhindern, sage ich mal. So die größten Risiken sind ja eigentlich, dass das Wasser nicht so tief ist, dass da irgendwas drin liegt. Also wir tauchen, obwohl wir schon 100 Mal da gesprungen sind, tauchen wir jedes Mal nochmal ab und schauen halt, dass es wirklich...
Aber eine Frage habe ich dazu noch zum Messen. Wie misst du denn ab, erstens, wie hoch der Sprung ist? Außer steht schon irgendwo, klar, eine Brücke oder sowas, da steht wahrscheinlich irgendwie dran, so und so viel Meter. Und wie misst du denn das Wasser ab? Also, weil ich meine, das ist ja eine komplette Täuschung oftmals, wenn du von oben reinschaust.
Ja, also von oben, vom Auge her kann man das eigentlich nie genau sagen. Manchmal sieht es höher aus, manchmal nicht.
Ja.
Wir haben aber immer so ein Maßband dabei, 50 Meter lang. Und dann lässt es einfach runter und schaust halt, wie hoch es ist.
Okay.
Das war die Wassertiefe, einfach runtertauchen, also Taucherbrille auf, reinschauen und möglichst grob, gründlich halt auch die Umgebung, weil du weißt ja nie genau, wo du landest.
Mhm.
Und dann halt ungefähr schätzen, wie groß du bist. Und dann, wie oft du dazwischen passt, zwischen Wasseroberfläche und Boden und ja.
Ja, du erzählst es so locker. Also ich bin echt jetzt so ein bisschen im Bann gewesen, weil es ist ja schon, also schaut euch die Videos mal an, alle Zuhörer zu erinnern, das ist nicht einfach so mal kurz irgendwo runterspringen, so wie es der Chris jetzt macht im Urlaub, sondern es ist schon irgendwie deutlich mehr und ganz, ganz großer Respekt davor. Und wir stellen uns da auch immer die Frage so, woher kommt das? Also wer hat dich da vielleicht auch geprägt oder woher kommt dieser Drang zu dem Risiko? Oder ist es für dich kein Risiko oder was ist es, was dich da so reizt?
Also für mich ist der Sport an sich jetzt nicht zweitrangig, aber für mich ist eigentlich so die Erfahrung neben diesem ganzen Sprung ist eigentlich viel, viel wertvoller. Also wie viel Arbeit davor eben mit der Suche von den Orten drauf geht, wie viel Leidenschaft und Zeit man da reinsteckt. Und dann fährt man da mit seinem besten Kumpel hin, ist schönes Wetter, man ist in der Natur, man kann alles vergessen eigentlich, was man so im Alltag hat. und man denkt eigentlich die ganze Zeit nur an den Sprung. Man denkt nur dran, wie drehe ich mich, wo drehe ich mich, wann springe ich ab und so weiter. Und man ist da total im Tunnel. Und ja, so dieses ganze, ich fahre jetzt am Wochenende weg, bin beim Springen, habe meine Ruhe mit meinen Kumpels, am Abend ein Bierchen trinken, am Lagerfeuer sitzen, solche Sachen da. Das ist einfach schön, in der Natur zu schlafen dann auch und so weiter. Also da bin ich.
Also ihr fahrt nicht einfach hin, springt und fahrt wieder zurück, sondern ihr verbindet es schon mit.
Ja. Wir fahren halt meistens ein Wochenende weg. Jetzt gerade ist bei mir ein bisschen stressig, deswegen war es jetzt nur ein Tag am Samstag, aber normal ist es ein Wochenende, wo man dann sich trifft, auch mit anderen Leuten aus Europa und wenn es Corona zulässt natürlich. Und ja, dann hat man einfach eine schöne Zeit und die Sprünge, ja, gehört dann natürlich auch dazu.
Du hast gesagt, es ist ein bisschen stressig, wahrscheinlich wegen Uni, wegen auch Beruf. Kommen wir mal zu deinen zwei Unternehmen, wo du Mitgründer bist, also Good Crate und Aquario. Würdest du uns das einfach mal kurz in ein paar Worten, ein paar Sätzen vorstellen, damit die Hörer auch verstehen, was es ist?
Sehr gerne. Also die sind beide im Bildungsbereich, die beiden Startups. Das erste, was du genannt hast, Good Crate, ist eigentlich das ursprüngliche Unternehmen, das ich mit dem Sebastian, dem Mitgründer, gegründet hatte. Und da geht es um professionelle Einzelförderung von Kindern, die eben in der Schule Probleme haben, fachlich oder auch, manchmal ist es ja nicht nur fachlich, sondern man kommt einfach nicht mit, hat vielleicht schwierige Mitschüler, man kommt mit dem Lehrer nicht klar und so weiter. Dass wir da eben die Schulbegleitung außerschulisch machen, mit ausgebildeten Lehrern vor allem, eben im Einzelunterricht, das sind eben die zwei wichtigsten Sachen und von so einem Förderkonzept, wo es eben darum geht, diese ganze Nachhilfe so ein bisschen mehr als Nachhilfe eben zu machen. Und die andere Sache ist Naclario. Die Naclario ist auch eine Art Nachhilfeplattform. Da geht es aber eher darum, möglichst kostenlose Online-Nachhilfe zu bieten für Schüler, die sich vielleicht auch nicht leisten können. Das wurde gegründet erst vor einem Jahr im Rahmen von so einem Hackathon von der Bundesregierung. Wir für Schule, glaube ich, hieß der, bin mir jetzt gar nicht sicher. Und da ging es halt vor allem ums Homeschooling, also dass man halt die Kinder während dem Homeschooling unterstützt, weil die da ja oft auch alleine gelassen wurden mit irgendwelchen Aufgaben, die sie dann selber bearbeiten mussten. Und da konnten die sich dann einfach online anmelden und dann per Live-Hilfe über einen Tutor einfach eine Schulfrage stellen, haben die dann direkt beantwortet bekommen.
Mhm. Okay. Hört sich ja echt alles auch super schön an, ihr löst Probleme, ihr helft den Kindern. Ihr revolutioniert vielleicht auch so ein bisschen dieses Bildungswesen, was ja doch oftmals sehr starr ist oder bringt da ein bisschen Pep rein. Aber die Frage ist, wie verdient ihr Geld? Also was ist das Geschäftsmodell dahinter? Kannst du das nochmal erläutern bei beiden Geschichten?
Gerne. Also beim Good Crate geht es eben wirklich um die Qualität an sich. Also wir haben Lehrkräfte, die sind an der Schule tätig. Wir haben Lehramtsstudenten, die halt auch pädagogisch, sag ich mal, was drauf haben. Die registrieren sich bei uns auf der Plattform, geben ihren Preis an, den sie verlangen. Von diesem Preis, von dem Stundenpreis, bekommen wir 20% Provision. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben die Eltern, die melden sich auch bei uns an, finden über unsere Plattform ihren Wunschlehrer, können da eine kostenlose Probestunde machen und wenn die dann eben super lief, das ist uns ganz wichtig, dass eben da auch die Chemie stimmt, das ist ja wirklich entscheidend auch für den Erfolg der Nachhilfe. Und also sobald das eben dann richtig losgeht, gibt es eben eine Mitgliedschaft bei uns von 20€ im Monat, jederzeit kündbar ist, also wenn man es jetzt nicht mehr braucht, dann und die können wieder alleine weitermachen. Genau, das ist da unser Geschäftsmodell und bei Naclario hört sich ja erstmal an, als würden wir da nichts verdienen. War auch in erster Linie so gedacht, eher so als soziales Engagement. Und jetzt kam aber eben noch so ein zweites Standbein dazu. Neben dieser kostenlosen Unterstützung bietet Naclario jetzt eben auch die Möglichkeit für Unternehmen, Gemeinden, Kommunen, ja irgendwelche staatlichen Einrichtungen eben auch, die Möglichkeit, die Plattform zu nutzen, um eben zum Beispiel für Schüler da eben die kostenlose Unterstützung ja anzubieten. Genau, und dafür verlangen die dann eben für die Einrichtungen und Wartung und so weiter.
Da habe ich auch mal eine Frage, weil das ist immer so ein Thema bei so Plattformen. Wie verhindert man, dass sich der Schüler und der Lehrer selber connecten? Also was bietet ihr noch on top, auf das der Lehrer oder der Schüler oder der Lehrer, die Lehrerin oder der Schüler, die Schülerin nicht verzichten können?
Ja, also ich bleibe jetzt mal erstmal bei Good Crate, da bin ich auch ein bisschen mehr im Thema. Also klar könnte jetzt der Lehrer sagen, ich will jetzt die 20% nicht zahlen und die Eltern, wieso soll ich eine Mitgliedschaft zahlen? Ich habe den jetzt einmal gesehen und dann machen wir es halt selber. Das ist natürlich ein Problem. Bei uns ist es tatsächlich noch gar nicht aufgetreten. Die Lehrer sind zum einen extrem treu und auch die Kunden, weil wir das eben, glaube ich, auch qualitativ eben auf einem ganz anderen Level aufziehen jetzt als andere Marktteilnehmer, wo dann auch die Bindung viel intensiver ist mit den Kunden und auch mit den Lehrern. Also allein die Lehrer haben wir, bevor das überhaupt bei uns anfangen, haben wir zwei Gespräche mit denen, wo wir natürlich über die Tätigkeit an sich sprechen, aber natürlich auch über die Personen. Und da lernt man sich natürlich kennen Und natürlich gibt es auch eine Kooperationsvereinbarung zwischen uns und da steht natürlich auch drin, dass sie das nicht dürfen.
Ja, und ich glaube, ihr nehmt den Lehrern ja auch die ganze Koordination
ab. Das meinte ich
also auch. Genau, also der Nutzen an sich für die Lehrer ist eben, dass die Schüler bekommen natürlich. Sie können bei uns auch in der Regel mehr verlangen, als sie jetzt ohne uns machen verlangen könnten. Das heißt, sie haben mehr Verdienstpotenzial. Und wir nehmen die ganze, wie du gesagt hast, die ganze Organisation eben ab. Also die Bezahlung läuft auch alles über uns. Das heißt, es ist für die schon relativ entspannt, ja.
Ja. Und ich meine, für die Schüler ist der Vorteil oder für die Eltern, glaube ich, ich kenne ja eure Webseite, dass man sich einfach einen Wunschlehrer suchen kann. Und ich glaube, jetzt auch situativ verändern kann, oder?
Ja, also zum einen, also genau für die Lehrer, genauso wie bei den Lehrern, nehmen wir halt den Eltern auch die ganze Organisation ab. Also die müssen sich nicht auf eBay Kleinanzeigen jetzt mühsam einen Lehrer suchen. Wir wählen die natürlich auch sehr genau aus, die Lehrer, die bei uns sind. Also die haben alle ein erweitertes Führungszeugnis und so weiter, Zeugnisse, Lebenslauf und so weiter. Die kriegen natürlich auch noch so ein bisschen Zusatznutzen. Also die kriegen zum Beispiel nach jeder Stunde vom Lehrer ein Feedback über die Stunde, was gemacht wurde, welche Hausaufgaben, wieso die Entwicklung ist und so weiter. Und das interessiert die natürlich. Mhm. Und deswegen haben wir damit eigentlich keine großen Probleme.
Ja, aber ist ja auch cool. Ich habe ja einen Qualitätsnachweis da, also eine Qualitätssicherung dann eigentlich. Genau. Und ich meine, wir kennen es ja auch ein bisschen von euch. Ihr habt natürlich große Wettbewerber in Deutschland, aber die Unterscheidung zu denen ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, denke ich mal. Also dieses auf Qualität Wert zu legen, dass ein Lehrer vielleicht auch ein bisschen mehr verdienen kann und nicht einfach, ja, wir kennen es alle bei verschiedenen Wettbewerbern, kriegt man sowas teilweise ja schon relativ günstig oder in großen Gruppen und so weiter und ihr macht eben diese Einzelförderung.
Ja, wir sind halt sehr, sehr, sehr individuell. Also wir betreuen halt auch die Eltern laufend. Wir rufen bei denen regelmäßig an, wie es läuft, was wir besser machen können und so weiter. Also wir sind da sehr, cool, sehr, sehr individuell. Und
das heißt, ihr begleitet halt auch die Lehrer, nicht nur die Kinder?
Genau. Ja, also beide Seiten. Wir kümmern uns da halt sehr, sehr gut drum, dass die eben auch zufrieden sind. Und ich glaube, bei so großen, wir sind jetzt eben noch nicht so groß, aber selbst wenn wir groß werden, wollen wir das eigentlich beibehalten, dass wir halt da nicht nur jetzt einen Kunden haben, sondern da geht es ja wirklich um was sehr Spezielles. Es geht ja ums Kind und ist auch für die Eltern eine große Frage von Vertrauen und das muss man natürlich erstmal aufbauen.
Schule und Corona, ich glaube, das sind zwei Wörter, die die meisten Eltern, ich habe mal nachgeschaut, ich glaube, wir haben so circa 15 Millionen Eltern in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht, ich hoffe, die Zahl ist richtig, aber eigentlich Wahnsinn, was für eine Zahl, die Kinder unter 18 Jahren haben. Das sind eigentlich zwei Wörter, also Schule und Corona, die will jeder vergessen.
Mhm, auf jeden Fall.
Wie war da eure Zeit eigentlich so vom Geschäftssinn, müsste man denken, voll der Aufschwung? Oder wie war da die Zeit? Wie habt ihr die erlebt als diese Plattform quasi?
Ja, also das war ja März 2020, glaube ich, ging es mal so richtig los, auch mit Schulschließungen und so weiter. Mhm. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, aber das ist eigentlich so die Hauptsaison und Nachhilfe. Also da geht es eigentlich gerade richtig los, sage ich mal, das Geschäft. Und ja, und da kam dann eben dieses Thema Corona auf und plötzlich hieß es, keiner geht mehr in die Schule, keine Prüfungen mehr und das hat uns schon eher im negativen Sinne getroffen. Also da kam schon ein kleiner Einbruch, sage ich mal. Wir haben dann möglichst schnell versucht, alles auf online umzustellen, dass halt die Kinder trotzdem Unterstützung bekommen, aber viele Eltern waren da eben noch sehr, sehr skeptisch, genauso wie wir. Also wir haben ja bewusst erst keinen Online-Unterricht angeboten. Dann waren wir ganz überrascht, wie gut das eigentlich funktioniert, wenn man es richtig macht. Und ja, aber eher, also Corona hat uns nicht geholfen, sage ich mal so.
Ist wahrscheinlich auch so, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch unterstrichen, weil es ist so viel Neues gewesen von zu Hause, dieses Homeschooling-Thema. Aber was halt schon passiert ist in dem Jahr, ich glaube, das Bewusstsein für solche digitalen Themen ist bei jedem jetzt da. Und ich glaube, wenn jetzt wieder alles normal läuft, könntet ihr profitieren? Würdest du das so unterstreichen? Also merkt man jetzt auch vielleicht so ein bisschen den Trend in die Richtung, dass genau solche digitalen, modernen Marktplätze, Geschäftsmodelle auch dann eben einen Aufschwung bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Eltern kennen sich da jetzt auch viel, viel besser aus und die kennen auch mittlerweile die Unterschiede zwischen gutem Online-Unterricht und schlechtem Online-Unterricht.
Ja.
Und ich meine, das große Problem bei unserem Geschäftsmodell, wenn wir sagen, wir wollen nur Präsenznachhilfe anbieten, dann, wenn wir irgendwie expandieren wollen, wir werden es nie schaffen, dass wir in jedem Fleck von Deutschland einen Nachhilfelehrer haben, der dann einem Kind helfen kann, der irgendwo hinter sieben Bergen wohnt. Heißt, Online-Unterricht ist da eine Riesenchance, eben diese Lücke zu schließen. Und das merken wir jetzt auch gerade. Also die Lehrer finden das natürlich auch bequemer. Die müssen nirgendwo hinfahren, haben keine Fahrzeiten, keine Fahrtkosten. Und wenn man den Unterricht eigentlich gut aufbaut, wie das bei uns eben auch läuft, dann ist dieser Online-Unterricht oder Präsenzunterricht eigentlich nur das Medium, wie ich es rüberbringe. Und das haben wir festgestellt, ist eigentlich gar nicht mehr so das große Problem. Also Kinder sind da meistens sogar noch motivierter, weil die es irgendwie cool finden, dass mal was Neues ist und so weiter. Und jetzt kommt da nicht diese Nachhilfelehrer nach Hause. Und
vielleicht
so
noch ein Tablet oder sowas geschenkt für die anderen genau, Eltern.
Können dann darauf Spiele spielen, genau. Nee, also Online-Unterricht ist auf jeden Fall eine riesen Chance. Ja.
Ich kann mir vorstellen, jetzt wo die Schule auch wieder mit Präsenzunterricht kommt, ist es vor allem eine riesen Chance, weil ich meine, vorher hast du Schule online und dann auch Nachhilfe online, das wird einfach ziemlich viel und die Konzentration vor so einem Bildschirm ist deutlich schwieriger aufrechtzuerhalten wie jetzt vor Ort. Ich glaube aber jetzt, wenn sie wieder in Präsenz sind, kann ich mir vorstellen, ist das echt ein Zusatz, den viele gerne haben wollen. Ja. Aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, sowas aufzubauen, du hast ja schon gesagt, helft ihr da den Lehrern auch, dass die solche Stunden gut aufbauen können?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben da so eine Art Trainings gemacht. Also da, wir haben sogar, wo das angefangen hat, da haben wir sogar die Lehrer, die, sag ich mal, nicht so fit sind in dem Online-Bereich. Wir haben ja auch ein paar Lehrkräfte, die ein bisschen älter sind, pensionierte Lehrer und so weiter. Wir haben einfach persönlich angesprochen, ob sie da Unterstützung brauchen und haben dann natürlich auch Anleitungen gemacht, Tools vorgestellt, virtuelle Tafeln vorgestellt und so weiter, wie man das benutzen kann mit den Schülern. Ja, da haben wir die auf jeden Fall unterstützt, weil ich meine, sonst sind die wie in der Schule, wie es ja in der Schule war. Also da waren die Lehrer ja komplett auf sich gestellt. Die mussten das vom einen Tag auf den anderen, mussten die ja alles auf online umstellen. Ist ja klar, dass die ohne die richtige Ausbildung, die wurden ja gar nicht darauf ausgebildet, das nicht wirklich gut hinbekommen haben. Und,
ja. Also du hast ja vorher angeschnitten, also anfangs war es ja dieses Modell, glaube ich, ihr wolltet bewusst offline, also dieser One-to-One-Unterricht. Jetzt natürlich habt ihr da viel mehr Möglichkeiten. Am Anfang immer Henne-Ei, du brauchst die Lehrer in den gewissen Regionen, was ja doch nicht einfach ist. Also es ist ja nicht so, dass ich da irgendwo überall zigtausend Lehrer finde. Ja. Aber jetzt ist es ja doch so, dass auch ein Lehrer aus Bayern den Schüler irgendwo anders betreuen könnte zum Beispiel. Da habt ihr jetzt ja deutlich mehr Wachstumspotenzial. Ja. Was habt ihr da geplant, um das so ein bisschen auch mehr nach außen zu tragen? Ist die Plattform dafür schon ausgerichtet, dass man dann auch wirklich mehr Frequenz bekommt?
Meinst du jetzt die ganze Backbone, sag ich mal, von der Plattform her?
Eben, ist es jetzt nicht mehr regional, also ist ja nicht mehr das Thema, dass es die Region abhängig ist. Es war ja bei euch immer das größte Thema. So, ich habe das Region Neuried, München, wo ihr sehr stark seid, wo ihr selber akquiriert habt, aber jetzt ist es ja eigentlich egal, woher die Leute kommen. Das heißt, das Ganze ist ja deutlich skalierbarer. Oder habe ich da einen Denkfehler? Habt ihr das auch wirklich jetzt in der neuen Ausrichtung mit drinnen oder wollt ihr da an eurem alten Ansatz doch langfristig festhalten?
Also ich glaube, wir werden immer dieses Standbein Präsenzunterricht behalten. Also wenn wir Lehrer zum Beispiel jetzt in Hamburg kriegen, dann nehmen wir die natürlich. Haben wir sogar schon ein, zwei. Da spricht ja eigentlich nichts dagegen. Also unsere Plattform ist generell von Anfang an deutschlandweit skalierbar gewesen. Also das war eigentlich immer bereit, sage ich mal. Natürlich muss man langsam wachsen, dass man das auch alles schafft. Aber wir sind auch ein recht kleines Team noch. Aber generell würde das, klar, ist kein Problem. Ja.
Aber jetzt kann ich natürlich aus Hamburg einen Lehrer nehmen, der mir zum Beispiel im Gespräch sympathisch ist, wo ich sage, hey, wow, der hat eine mehr Kompetenz und kann den natürlich auch aus Bayern buchen, digital, was jetzt ja vorher nicht der Ansatz war.
Aber wir haben auch zum Beispiel Lehramtsstudenten, die gerade ein Auslandssemester machen in Rio oder sowas und die sitzen dann eben vom Computer und geben halt Nachhilfe in München.
Ja, wenn man das jetzt alles so hört, dann müsste man sich ja eigentlich denken, das ist ja der neueste Scheiß, sag mal so, ja. So gegenüber dem Wettbewerb. Ich will jetzt ja keinen Namen nennen, aber wir wissen, glaube ich, jeder, der mal Nachhilfe oder Nachhilfe zu tun hat, es gibt Wettbewerber, wo du für ein Appel und ein Ei eine Nachhilfestunde bekommst und bist dann einer unter vielen und so weiter. Wenn ich mir das so anhöre, was du uns erzählst und wie Good Grade läuft, warum macht das nicht jeder? Warum nutzen das noch nicht alle?
Ich glaube halt, dass die andere Nachhilfe ist, glaube ich, ein ganz anderer Ansatz. Also da geht es dann, glaube ich, eher so um eine Art Hausaufgabenbetreuung. Also das ist halt nicht so wirklich speziell aufs Kind. Die konzentrieren sich nicht so direkt aufs Kind, auch vielleicht auf die Ursachen. Also wir schauen auch, bevor das überhaupt losgeht mit der Nachhilfe, schauen wir auch, wo das überhaupt herkommt, das Problem. Warum das vielleicht nicht jeder macht, ich glaube, das größte Problem ist, dass uns noch nicht so viele kennen. Aber wenn sie uns dann kennen, dann ärgern sie sich, dass sie uns erst jetzt kennen. Also das hören wir immer wieder, dass sie halt davor immer ganz viel ausprobiert haben mit anderen Unternehmen, jetzt auch keine Namen nennen, aber und dann halt uns gefunden haben durch irgendwelche Empfehlungen. Also das ist eigentlich auch das Wichtigste, mit eins der wichtigsten Sachen sind eben die Empfehlungen von Kunden zu Kunden. Und ja, das ist, glaube ich, das war, was so eine Hürde ist. Ja.
Du bist ein echt junger Bursche. Wie alt bist du jetzt, Thomas?
24.
24. Und wir wissen ja, du hast das Ding selber mit Sebastian zusammen damals gegründet. Waren das genau die Bauchschmerzen, die ihr hattet? Also selber als Schüler, wo ich sage, irgendwie habe ich niemanden, der mir wirklich helfen kann. Also so so wie ich es bräuchte?
Also ich hatte tatsächlich Nachhilfe in der Schule. Der Sebastian hat Nachhilfe gegeben. Mhm. Und der hat da sozusagen seine Erfahrungen daraus, aus seiner Tätigkeit als Nachhilfelehrer mit reingebracht. Und ich habe meine Erfahrungen aus der Nachhilfe an sich mitgebracht. Also ich war jetzt nicht in einem Institut, aber wir hatten immer mal wieder wechselnde Nachhilfelehrer, weil die eine ist fertig mit dem Studium, die andere macht das und das. Und dann muss er natürlich immer wieder neue suchen und dann passt die eine nicht und so weiter. Mhm. Also das ist immer das Gleiche. Und die war jetzt auch nicht in dem Sinne ausgebildet und der Erfolg war jetzt nicht eine Verbesserung, sondern es war zumindest halt das Niveau gleich halten, was ja auch schon mal ein Erfolg ist. War so individuell betreut wurde ich da jetzt nicht, als dass da irgendwie große Verbesserungen auch persönlich, sage ich mal.
So ist der Anspruch nach oder der Wunsch nach Individualität in der Nachhilfe gestiegen.
Ja.
Hätte ich mir auch gewünscht.
Ich wollte es gerade sagen und ich finde es auch nochmal, also in dem Fall, man hört so viel Negatives auch über Corona jetzt und ich glaube in den nächsten Jahren werden viele sagen so, wow, aus Unternehmenssicht, zum Glück gab es das, weil es ist so ein Mindset entstanden, auch bei dir, vor allem jetzt in dem Bereich Homeschooling, die Schüler, die Eltern, die haben komplett was Neues kennengelernt und da könnt ihr jetzt profitieren. Ich sehe da auch ein Riesenpotenzial, weil das Modell an sich einfach super smart ist. Ja. Aber jetzt nochmal auch auf dich zu kommen, du hast ja ein ganz anderes Ziel gehabt anfangs, du wolltest Pilot werden.
Ah, ja. Ja. Stimmt. Ja.
Was machen wir mit dem Ziel? Kommt da noch was oder hast du jetzt Blut geleckt und hast da so ein bisschen in dem Bereich dein...
Alles über Bord geworfen.
Ja, quasi. Genau. Über deine Bord. Leidenschaft gefunden.
Das Wort schon.
Über Bord.
Ja, also das war eigentlich immer so mein Traum. Wir sind ja früher oft nach Mallorca geflogen. Da bin ich ja mehr oder weniger aufgewachsen immer in den Ferien und da hat mir das Fliegen immer mega Spaß gemacht. Also gerade das Starten und das Landen war immer total beeindruckend und auch die Technik so dahinter und deswegen habe ich mich dann... Ich habe mich nie beworben, weil ich irgendwie immer Angst hatte von diesem Pilotentest. Da habe ich mich irgendwie immer gedacht, ich bin nicht gut dazu, gut genug und war dann mal ein bisschen schüchtern. Und dann hat aber irgendwie meine Mutter mal gesagt, vor 3 Jahren oder 2 Jahren, komm, wir gehen jetzt mal zu so einer Veranstaltung, weil da war am Flughafen, war da so eine Veranstaltung von Lufthansa, von wegen, die suchen neue Piloten und auch Mitarbeiter an Bord. Und da sind wir dann mal hingegangen und da habe ich mich dann danach beworben und wurde dann auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen und dann kam Corona. Dann haben die halt alles abgesagt. Also die bilden ja jetzt immer noch keine aus und die ganze Ausbildungsschiene von denen liegt eigentlich komplett flach. Hab da immer wieder E-Mails bekommen von wegen, das hat sich erledigt mehr oder weniger für die nächsten Jahre. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, dass ich kann jetzt nicht noch länger warten. Ich mache dann vielleicht mal einen Flugschein und fliege dann so rum alleine. Ja. Aber als Berufspilot keine Chance. Also das ist
auch nicht aktuell, viel später?
Das passt halt einfach nicht.
Wenn du sagst, wir kommen in 5 Jahren wieder und sagen, jetzt Thomas, bräuchte man dich.
Nee, das ist ja auch beim Pilotsein so ein bisschen schwierig, dass du eigentlich mit 55, glaube ich, dann in Rente gehst und dann sind die natürlich auch eher an jungen Leuten interessiert.
Jetzt weiß ich, warum du Pilot werden wolltest.
Genau. Man hat früh wieder nichts zu tun, genau. Nee, aber ist leider, hat es nicht sein sollen, wenn ich später mal, wenn mir mal langweilig ist, mache ich einen Flugschein und dann fliege ich mit
einer kleinen Cessna rum. Eigentlich super interessant, gell? Ich will Pilot werden und macht dabei Klippenspringen von.
Das ist ja auch sagen, ich fliege ja auch.
Ja, ja.
Ich falle eher.
Bei dir braucht man
bei immer einen guten Co-Piloten,
weil nicht, dass du mal rausspringst und dann, wer weiß.
Genau.
Nee, so, aber das ist ja halt doch schon, das ist ein Thema ja, das ist ja dann doch gar nicht so weit weg gewesen. Also vor 2 Jahren, wenn du sagst, und vor Corona nochmal die Idee gehabt, hättest du dich dann auch für das entschieden? Also wenn du sagst, so, du müsstest abwägen? Ist also, das so tief in dir drin, dass du sagst, das Fliegen reizt dich?
Ja, ich war schon intuit. Also ich wollte eigentlich, die haben mich ja genommen zum Vorstellungsgespräch, hatte ich auch einen Termin. Da wollte ich dann so einen Kurs machen eben, einen Vorbereitungskurs, war ich auch schon angemeldet. Und also ich hätte das auf jeden Fall gemacht. Wäre eigentlich genau mein Ding gewesen, glaube ich. Ich bin halt technisch und praktisch eher so. Also ich kann gut Boot fahren, ich kann halt gut Auto fahren, ich kann gut Maschinen bewegen, sag ich mal so. Und deswegen wäre das wahrscheinlich genau das Richtige für mich gewesen, aber wie gesagt, Schicksal hat nicht sollen sein. Ja.
Cool. Jetzt fährst du eben die 2 Schiffe, Good Grade und Aclario.
Wollte gerade sagen.
Genau.
So. Du fliegst die beiden.
Was sind deine Ziele für die nächsten Jahre? Hast du da so persönlich, wo du sagst, da möchte ich einfach noch weiterkommen?
Ja, also ich will jetzt erstmal mein Studium fertig machen, beziehungsweise den Bachelor, dann überlege ich mir mal ganz genau, ob ich vielleicht noch einen Master mache, aber jetzt aktuell eher nicht so. Und dann möchte ich auf jeden Fall mit Good Grade noch ein bisschen weiterkommen, weil es, wie ihr auch gesagt habt, eigentlich Riesenpotenzial hat und wir das aktuell, glaube ich, noch nicht so ganz optimal nutzen, dass wir uns halt endlich mal bekannt machen. Da möchte ich eigentlich schon weiterkommen und ja, wenn das dann gut läuft, möchte ich natürlich auch von Good Grade irgendwann mal ja, leben können und gut leben können und ja.
Ja, super cool. Also ist ja immer so, das Thema hört man immer oft, so ich möchte bekannt machen und ihr seid ja doch noch sehr, sehr jung und bei solchen Modellen, glaube ich, gibt es nur eine Option, entweder man hat richtig viel Geld oder man hat halt einfach ein bisschen Geduld, so glaube ich. Aber diese Phase jetzt hat doch einiges beschleunigt und ich glaube, ihr seid da gut aufgestellt, auch mit euch beiden jungen, engagierten Unternehmern. Und du hast da noch eine Möglichkeit, das Ganze bekannt zu machen, wenn wir nochmal auf Social Media kommen. Ich meine, diese 2 Millionen auf TikTok, das ist schon wirklich was, das hat nicht jeder. Also da gibt es, glaube ich, in Deutschland, lass mich lügen, keine 20, die wahrscheinlich in der Reichweite unterwegs sind. Also wir hatten ja letzte Woche Pascal Gurk hier mit 2,7 Fußball-Influencer. Und er ist, glaube ich, der Größte, also da fehlt es nicht mehr viel. Wie wichtig ist das für dich oder auch für jetzt dein Unternehmen und dein Unternehmen, Social Media allgemein?
Also ich glaube, also Social Media ist erstmal ein Riesenbegriff, also da kann man sich ja ganz viel drunter vorstellen. Ich glaube, bei uns ist es aktuell noch ein bisschen so, dass wir halt die Zielgruppe vor allem als Eltern haben, weil ich glaube, dass zumindest die Schüler, also ich glaube es und weiß es eigentlich von mir noch aus meiner Schulzeit, dass die Schüler nicht so wirklich die treibende Kraft sind, wenn es um Nachhilfe geht. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Achtklässler zu dir kommt und sagt, hey, ich bin schlecht in Mathe, bitte hilf mir. Sondern das ist ja meistens so, die Mutter sieht die 6 im Zeugnis und sagt, hier, Nachhilfe jetzt. Und deswegen ist bei uns eben die Zielgruppe Mütter und Väter, also Eltern generell. Und die sind ja noch so ein bisschen scheu, was Social Media angeht. Ich glaube, das wird sich bald ändern oder hoffe ich zumindest. Aber ja, Social Media ist, glaube ich, für uns aktuell noch so ein bisschen schwer durchschaubar. Für die Eltern zumindest auch, um die da zu kriegen. Ja.
Da würde ich dir jetzt mal nochmal hier kurz widersprechen, weil ich glaube, es gibt noch keinen Ansatz, wie Kinder von einem Nachhilfeunternehmen, Nachhilfelehrer so angesprochen werden, dass sie das auch intuitiv selber machen, weil das Kind selber weiß ja, dass es schlecht ist. Also das Kind selber will ja nicht durchfallen beispielsweise, es will ja keine schlechten Noten haben. So. Aber bisher ist es ja immer so, dass diese Branche oder der Nachhilfelehrer war meistens was sehr Konservatives, irgendwie negativ behaftet, nicht sexy genug irgendwie. Aber wenn jetzt ein Good Grade kommt mit den knalligen Farben, mit einer coolen Anzeige auf TikTok, wie man dann vielleicht irgendwie in die Klippe runterspringt und sagt, hey, das ist der Gründer, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das abgespeichert wird und das Kind zeigt beim Abendessen bei der Mutter und sagt, schau mal, ich habe es gefunden, das wäre doch was Besseres, wie jetzt der Nachbar nebenan mit 70, der halt irgendwie seit 30 Jahren Nachhilfe macht. Und das ist, glaube ich, so ein Umdenken, was gerade stattfindet. Und da gibt es auch noch die wenigen, die, glaube ich, die ansprechen. Und dafür ist halt schon so ein Kanal wie TikTok, viele schimpfen immer zu jung, für euch wahrscheinlich auch irgendwie dankbar, glaube ich. Und wer weiß, was da noch kommt, wenn man das irgendwie gut kombinieren kann. Ja, hat das meiner Meinung nach Riesenpotenzial und ich würde da die Kinder gar nicht so versuchen runtermachen zu wollen, weil die wissen das schon auch oftmals.
Ja, ich finde es auch, muss man auch ehrlich sagen, die neue Generation, also ist eine andere wie meine, ich habe noch nicht so viel selbst entschieden oder entscheiden wollen und ihr, ich weiß nicht, also bist ja auch 24 eine Generation Z? Ist das Z? Was ist das? Oh Gott, ich weiß nicht. Also eine nach mir auf jeden Fall und ich merke es bei den Jüngeren, wir haben ja auch ein paar Mitarbeiter, die jünger sind, also es ist schon Wahnsinn, wie selbstbestimmt manche da handeln und ob es jetzt umwelttechnisch ist oder was ich esse, wie gesund ich lebe und so weiter. Also ich habe mir da mit 2024 deutlich weniger Gedanken bis gar keine gemacht.
Das stimmt, ja.
Und
da brauchst du auch keine Nachhilfe mehr mit 20 und 24. Nee,
ich hatte ein richtiges Lernproblem, muss ich an der Stelle echt sagen. Also ich habe Probleme beim Konzentrieren, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, ich hatte immer andere Sachen im Kopf, auch klar für ein Kind irgendwo und habe aber auch nie einen Nachhilfelehrer bekommen oder gekriegt, eine Lehrerin, die mir Spaß gemacht hat. Und das war für mich was ganz wichtig. Ich brauchte irgendwas, was mir Spaß macht, wo mir jemand Geschichten gibt, weil ich einfach visueller Mensch bin und so weiter. Das hat niemand geschafft, bis auf eine Lehrerin. Und die hatte einfach allein schon eine Wahnsinnsausstrahlung. War ein bisschen jünger, auch hübsch. Er hat jetzt aber, ich sag mal, hat vielleicht seine Nebenwirkung gehabt. Nein, aber sie hatte eine Ausstrahlung. Und sie hatte eine krasse Strenge eigentlich auch. Und das war die einzige, an die ich mich so richtig erinnern kann, die mir was gebracht hat und wo ich als Schüler auch gesagt habe, bei der will ich bleiben. Also die ist jemand, die bringt mich weiter. Weil die mir einfach, die hat fordert was, die hat Ausstrahlung. die sagt dir auch, wenn du was gut gemacht hast, sagt dir auch, wenn du das scheiße gemacht hast. So. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Sache, das wird heutzutage noch, also bei den neuen Generationen noch ein bisschen mehr selbstbestimmender.
Ja, also ich glaube, ich muss da auch ein bisschen zurückrudern. Also klar, wenn man das richtig macht, dann kriegt man die Schüler vielleicht schon, aber bei uns ist eben so, dass wir jetzt gerade über TikTok, glaube ich, könnte man es tatsächlich gut schaffen, wenn man da viel Zeit und Arbeit reinsteckt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schnell gemacht, wie man es sich manchmal vorstellt. Mhm. Aber wenn man das cool aufmacht, ist da auf jeden Fall großes Potenzial, das wir aktuell noch nicht so gut ausschöpfen, glaube ich. Aufgrund von personellen
Themen. Ja, ist ja vollkommen klar.
Themen, aber
digitales Produkt, der Plattform, wie ihr sie baut, Hut ab erstmal, dass die so dasteht, wie sie dasteht, also dass sie funktioniert. Ich glaube, das ist der Fokus so. Und dann gibt es halt nochmal die Sparte. Und ich glaube, da hat man unfassbar viele Möglichkeiten. Und das können wir gerne nochmal im nächsten Podcast.
Wie ist, also an der Stelle möchte ich auch noch wissen, wie ist Social Media für dich privat? Du nutzt es ja extrem viel mit deinen Sprüngen und so weiter. Was hat das für eine Bedeutung und wie viel Zeit verbringst du da auch?
Das ist auch ganz lustig. Da habe ich letztens wieder einen Kommentar gelesen unter meinem Video, dass ich das alles nur mache, damit ich Likes auf Instagram bekomme.
Da okay.
Bin ich gleich ein bisschen sauer geworden, aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ich verbringe schon relativ viel Zeit, also in meiner Freizeit, wenn ich halt Zeit habe, auf Social Media. Klar, ich poste auch immer recht häufig von meinen Sprüngen halt, wenn ich was zum Posten habe, aber das sehe ich eigentlich eher so als nebenbei. Ich poste halt, weil ich es habe und weil es mir auch irgendwo was bringt.
Weil du es kannst.
Weil ich es kann, genau. Ja, aber auf TikTok ist es aktuell sogar ziemlich schwierig. Also ich bin da die ganze Zeit gesperrt, weil die da recht streng sind, wegen zu gefährlich und so weiter. Obwohl ich verifiziert bin, obwohl ich 2 Millionen habe und so weiter. Das ist total wahllos. Auch löschen die da meine Videos und
Vielleicht musst du so eine Vorbereitung, die du uns vorher erzählt hast, mal TikToken. Quasi.
Das würden sie bestimmt nicht löschen, ja. Aber die löschen auch Sachen, die überhaupt nicht gefährlich sind.
Ja, also, haben wir auch die Erfahrung gemacht bei Partnern. Das
ist total komisch.
Muss man oft ins Review gehen und oftmals den persönlichen Kontakt suchen.
Das Lustige ist ja, die nehmen das Video dann wieder online, weil es wirklich nicht gefährlich ist und gesperrt bleibst du trotzdem für 2 Wochen.
Also, ist ein bisschen an der Stelle passt unser Unboxing perfekt. Ich gebe dir mal die Box. Wir haben ja immer eine Box, die wir unseren Gästen geben. Die reiche ich dir mal rüber und du wirst darin etwas finden, das zeige ich dir hier, weil wir müssen das digital machen. Du kannst das schon aufmachen.
Ja.
Und ich würde mich freuen, wenn du uns einfach mal erzählst, was du da so siehst.
Ja, also ich sehe ein Video von mir, wie ich vom Autodach springe mit meinem guten Freund Reinhard. Ja, das war ein guter Moment.
Also das ist eines deiner ersten Videos auf TikTok.
Ja.
Und ich meine, das ist schon ein bisschen verrückt.
Ja, das war vor 2 oder 3 Jahren habe ich das aufgenommen und dann erst, ich bin ja nicht von Anfang an bei TikTok dabei, aber das war eins der ersten, die ich hochgeladen habe, genau. Und ja, kann man als gefährlich sehen, stimmt, aber das war auch das Schnellste, wo wir gefahren sind. Wir sind davor ganz langsam gefahren, haben ohne irgendwelche Flips sind wir runtergesprungen. Also das sieht jetzt so aus, als wären wir einfach vom Auto gesprungen mit 40 km/h und haben dann Salto drunter gemacht. Also
es schaut sogar so aus, als wären es mehr km/h und es ist verrückt, was ihr da runter macht.
Ist jetzt nicht nur vom Auto springen, also ich sehe ja schon von, man muss dazu sagen, es ist auf einer Brücke.
Ja, das ist auch noch.
Also es klingt jetzt so, ich bin vom Auto gesprungen und habe ein Salto gemacht. Okay, kann man machen, aber da geht es halt nochmal irgendwie 25 Meter in die Tiefe und.
Also zur Beschreibung, es fährt ein Auto über eine Brücke und Thomas und Reinhard. Sitzen da drauf, halten sich noch fest. Zuerst springt Thomas einen auf jeden Fall Rückwärtssalto, aber einfach oder zweifach war, weiß ich nicht. Und der Reinhard springt dann hinterher, sozusagen fahrend in einen Fluss. Wie viel Meter? 25?
Nee, das waren viel weniger. Das waren, glaube ich, 12
oder 13. Ja, es reicht. Schaut verdammt hoch aus.
Aber über 1000 Mal geteilt auf WhatsApp, über 100.000 Aufrufe.
100.000 Likes.
100.000 Likes sind es sogar, Aufrufe sogar noch mehr. Und über 200 Kommentare, also es zeigt natürlich, dass es schon...
Ja, damals war TikTok noch ein bisschen entspannter, also da konnte ich eigentlich alles hochladen, die haben da nie irgendwas gelöscht. Ja,
da war noch keiner auf TikTok.
Ja, das war wirklich so, also da habe ich, glaube ich, gerade den richtigen Zeitpunkt getroffen, also ich bin schon eigentlich der größte Springer auf der Plattform, sage ich mal. Mhm. Es gibt noch einen Kumpel von mir, der ist auch auf 2,3, glaube ich.
Hat er auch einen blauen Haken?
Das nicht.
Ja, siehst du?
Ja, geht ja gar nicht.
Ja, eben. Nee, schön, aber das ist so für uns die Abrundung von heute auch gewesen, weil es ist eigentlich schon krass, was du da so machst und wie du es auch ins Berufliche rüberziehst, einfach zu probieren, aber trotzdem jetzt nicht ins Blaue rein, sondern was vorbereiten. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also ist auch das, was wichtig ist, dass ich nicht etwas nur mache, sondern schon vorbereite, aber nicht zu groß aufblase und dann einfach mal mache. Und das sieht man an diesem Video, glaube ich, sehr gut. Das stellen wir auch gerne zum Podcast dazu. Mhm. dass die Leute das mal sehen und dann dir auch folgen können. Wir stellen das auch in die Fußnoten rein, Shownotes, deine Verlinkungen natürlich, dass man da mal nachschauen kann. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende.
Und man muss ja schon mal dazu sagen, also du hockst hier und erzählst von deinem TikTok, von das ist dein Hobby, deine Leidenschaft, du machst das so nebenbei. Ich meine, wir hatten letzte Woche das Pador dazu, da ist ein Mensch, der macht das schon hauptberuflich, der bekommt täglich Anfragen, der macht Zalando, About You, Gazprom, Unternehmen aufgrund seiner Reichweite und du hockst ganz bescheiden hier, bist der größte Springer mit einem riesen Account, mit einer riesen Reichweite und machst es einfach nur, weil du da Bock drauf hast und es deine Leidenschaft ist. Also das hat für die Zukunft, glaube ich, auch noch Riesenpotenzial, dass du da auch nochmal mehr machst, also dass du da auch beruflich wirklich nochmal Fuß fasst. Aber ich finde es das beeindruckend, dass du einfach ganz locker, so ich bin halt der Größte, ich habe mal früh angefangen, aber das ist ja nicht selbstverständlich und er zeigt schon, wie das auch wahrgenommen wird und das muss man auch mal so sagen an der Stelle. Und deshalb eine Schlagzeile für in 5 Jahren für dich, aber die Frage nochmal an dich, wenn du dir für dich, für die Welt wünschen dürftest und in 5 Jahren dazu in der Zeitung was steht, wie würde die Schlagzeile dazu ausschauen? Da lachst du, gell? Hast du den Podcast zu Ende angehört, hoffentlich von der Maya, weil du vorher gesagt hast?
Nee, ich habe die letzten 4 Minuten nicht mehr gehört, weil ich dann losfahren musste. Aber ja, so ich bin nicht so der große Planer und so weiter. Wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, ich mache einfach. Ich hoffe, in der Zeitung, was lese ich denn da gern?
Muss nicht über dich sein, kann für die Welt sein. Das kann irgendein Thema, wo du sagst, das wäre...
Also ich wünsche mir tatsächlich, dass das Bildungssystem endlich mal funktioniert. Das weiß ich nicht, ob das in 5 Jahren schon klappt. Ich fürchte nicht. Ich hoffe, dass meine Projekte gut weiterlaufen, dass halt alles seinen Weg geht, dass ich auch noch springen kann natürlich. In 5 Jahren bin ich ja noch nicht so alt. Sollte ich das noch machen können? Natürlich wird das immer weniger wahrscheinlich, aber das ist ja ganz normal, dass ich halt viele Menschen dadurch auch inspirieren kann durch meine Tätigkeiten. Da freue ich mich auch jedes Mal über Kommentare und auch deine netten Worte, auch was ich so mache, freut mich natürlich. Ja, das hoffe ich, dass das einfach so weitergeht. Und
ja, das lassen wir auch so stehen. Also unfassbar bescheiden.
Absolut.
Einfach, ja, finde ich einfach super. So, das ist, man muss ja nicht immer so diese klare Vision auch haben und man kann auch mal im Hier und Jetzt leben. Ich hätte ein paar Schlagzeilen, du hast da viele Hochzeiten, auf denen du tanzt und wo was passieren kann. Ich glaube, es wird auch die eine oder andere Schlagzeile geben und auch schneller, wie man schauen kann. Und deshalb, ja, Thomas, schön, dass du hier warst und hat echt Spaß gemacht. Und schaut bitte auf dem Account vorbei. Wie heißt du auf TikTok?
Mein Künstlername, den ich mir vor 4 Jahren mal angelacht habe, der heißt Sendicted. Das ist ein Wortspiel aus Sendict und Addicted. Also ich bin sozusagen süchtig nach diesem Gefühl beim Klippenspringen, also dieses Sende, das ist sozusagen dieser Ausdruck wie Just Do It, mehr oder weniger. Und das sagt man halt beim Klippenspringen immer, bevor man springt. Und danach bin ich süchtig, genau.
Schön, ich habe eine letzte Frage.
Gerne.
Weißt du, was mir jetzt gerade gekommen ist? Du schmeißt immer irgendwas ins Wasser auf deinen Videos, bevor du springst. Was ist das?
Das sind meistens große Steine, die ich die Fische wegschicke.
Oh, das ist ja was Schönes.
Spaß.
Ah, okay. Er hat uns verarscht.
Nee, das mache ich tatsächlich, um zum einen Gefühl zu bekommen, wie lang der Stein fliegt, wie lang ich dann fliege. Zum anderen, wenn man aufgerautes Wasser hat, dann ist es nicht so eine harte Wasseroberfläche. Also man kennt es vielleicht, oder ihr kennt es vielleicht nicht, aber wenn man in einen Wasserfall springt, ist der Aufprall deutlich weicher, als wenn man jetzt in einen Steinbruch zum Beispiel springt, wo eine Wasseroberfläche komplett glatt ist.
Okay, aber das hat den schönen Nebeneffekt, dass die Fische auch weg sind.
Genau, dann werden die nicht erschrocken, kriegen keinen Herzinfarkt.
Wenn so ein großer Fisch kommt.
Genau. Thomas, danke, dass du da warst.
Schön, vielen Dank für die
Hat Spaß gemacht.
Echt schöne Nummer. Wie gesagt, behalte deine Bescheidenheit, vielleicht aber auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, darf man auch mal raushauen, glaube ich, an deiner Stelle.
Arbeite drauf.
Auf jeden Fall.
Weil da ist ja viel dahinter.
Also da ist richtig viel dahinter. Das ist jetzt nicht so, dass da einfach, du da am Anfang bist, da schon viele Sachen angeschoben, die sind nicht selbstverständlich. Und so lassen wir es auch mal stehen. Und das darfst du auch so mal gerne mitnehmen.
Ja. In dem Sinne, danke, dass du da warst.
Danke auch.
Sprung war cool.
Ciao.
Ciao, Thomas.
Think outside, talk inside. Unboxing.